Der Kommissar, Mann aus dem Jenseits. Kommissar Keller kam zur Tür herein. Er sah Heines telefonieren. Heines erblickte den Kommissar und war offensichtlich erleichtert. Er winkte den Kommissar heran, sagte ins Telefon: »Moment mal«, ließ den Hörer sinken, bedeckte die Muschel mit der Hand. »Ein Anrufchef, mit dem ich nichts anfangen kann. Da ist ein Mann am Apparat, der einen Rat will. Einen Rat von einem Kriminalbeamten.« »In welcher Sache?« »Damit rückt er nicht heraus. Er sagte, Sie werden es möglicherweise lächerlich finden. Ich muss Ihnen das persönlich erklären. Er will herkommen oder jemanden zum Essen einladen. Was mache ich mit dem Mann?« Wortlos übernahm der Kommissar den Hörer, meldete sich. Er hörte die Stimme eines Mannes. Die Stimme hörte sich geschult an, ein Mann, der zu reden verstand, ein gebildeter Mann. Er nannte seinen Namen, er heiße Renz, er sei Inhaber einer Privatbank und er hätte gern einen Kriminalbeamten gesprochen in einer persönlichen Angelegenheit. »Können Sie nicht sagen, worum es sich handelt?« »Nein«, erwiderte der Mann, »ich muss Sie dafür um Verständnis bitten. Es ist tatsächlich ein besonders heikler Fall.« »Nein«, korrigierte er sich, »heikel ist nicht das richtige Wort. Eher könnte man es eine delikate Sache nennen oder auch eine fantastische.« Dieser Ausdruck schien seine Ansicht genauer wiederzugeben. Er wiederholte noch einmal: »Ja, es ist eine fantastische Sache, die sich am Telefon«, jetzt lachte er unsicher, »noch fantastischer anhört. Ich fürchte, Sie werden sofort den Hörer auflegen.« »Was soll ich tun?« fragte Keller lakonisch. »Ich möchte Ihnen den Fall, die Sache, persönlich erklären. Ich bitte Sie herzlich darum. Haben Sie heute Mittag Zeit? Gehen wir doch zusammen essen. Im Schwarzwälder. Das ist ja bei Ihnen vor der Haustür.« »Hören Sie«, begann Keller, aber der Unbekannte unterbrach ihn sogleich. »Es geht darum, ob ein Toter Bilder malen kann.« Keller machte eine Pause. »Sehen Sie«, sagte der Mann, »nun möchten Sie auflegen, aber ich versichere Ihnen, dass es sich um keinen Scherz handelt. Ich weiß selbst nicht, was ich dazu sagen soll. Es ist vielleicht eine Mystifikation, die aufzuklären ich nicht imstande bin. Allein aus diesem Grunde wende ich mich an Sie.« Dieter Hildebrandt, Richter Feistmantel. Richter Christian Fürchtegott Feistmantel bekam, nachdem er 81 Verurteilte unter das Beil geschickt, 44 Delinquenten zum Strang verholfen und 22.000 Tage Zuchthaus ausgesprochen hatte, durch kaiserlichen Erlass die Unsterblichkeit verliehen. Und ob Sie es nun glauben oder nicht, Richter Feistmantel lebt und er richtet noch fleißig. Er wurde im Januar 130. Und was sich auch änderte, was auch geschah, der Kaiser war weg, doch der Feistmantel da. Und er saß mit dem Arsch auf dem Stuhl, mit dem eisernen Arsch auf dem Stuhl. Richter Feistmantel putzte die richtigen Klinken und stutzte voll Wollust die Flügel der Linken. Und wenn jemand fragt, was Ossietzky geschah, dann war Gott sei Dank der Feistmantel da. Und er saß mit dem Arsch auf dem Stuhl, mit dem eisernen Arsch auf dem Stuhl. Richter Feistmantel sagte im Jahr 33, ich setze auf Braun, auf Gesetzbücher, scheißig, und mordete Stauffenberg, Huber und Beck. Hitlers Ende war da, der Feistmantel weg. Denn er saß mit dem Arsch, mit dem konnte er fliehen, in dem östlichen Teil von Berlin. Richter Feistmantel füllte Gefängnisse fleißig und wurde im Januar 130. Die Honeckers, Mielkes, für die er's getan, die führte er kühl höchst selbst in den Kahn. Und er sitzt mit dem Arsch auf dem Stuhl, mit dem eisernen Arsch auf dem Stuhl. Richter Feistmantel putzte die Klinken in Wandlitz und schaute, so sagt er, dem Teufel ins Antlitz. Ein richtiger Richter vergisst, was mal war. Die Bonzen sind weg, der Feistmantel da. Und er sitzt mit dem Arsch auf dem Stuhl, mit dem eisernen Arsch auf dem Stuhl. Und der Stuhl ist schon morsch, doch kein Grund, sich zu freuen. Er bekommt sicher morgen, schon morgen, für den uralten Arsch einen neuen. Gefährliche Liebschaften, 17. Brief. Der Chevalier Danceny an Cécile Volanges. Mein Fräulein, ehe ich dem Vergnügen oder dem Bedürfnisse, Ihnen zu schreiben, nachgebe, bitte ich Sie, mich gnädig anhören zu wollen. Ich fühle, ich bedarf der Nachsicht, wenn ich es wage, Ihnen meine Gefühle auszudrücken. Der Brief wäre unnötig, wenn ich Sie nur rechtfertigen wollte. Was kann ich Ihnen anderes zeigen als das, was Sie aus mir gemacht haben? Was habe ich Ihnen noch zu sagen als das, was meine Blicke, meine Erregung, mein Benehmen und selbst mein Stillschweigen Ihnen noch nicht gesagt hätten? Warum sollten Sie sich über ein Gefühl betrüben, das Sie selbst heraufbeschworen haben? Von Ihnen ist es ausgegangen und würdig, Ihnen dargebracht zu werden. Und wenn es brennend ist wie meine Seele, so ist es auch ebenso rein wie die Ihre. Ist es ein Verbrechen, Ihre entzückende Gestalt zu lieben, Ihre verführerischen Talente, Ihre bezaubernde Anmut und jene rührende Unschuld, die allen diesen schon so wertvollen Eigenschaften noch das Wertvollste gibt? Nein, sicher nicht. Aber ohne schuldig zu sein, kann man doch unglücklich sein. Und dieses ist mein Los, wenn Sie sich meine Huldigung verbieten. Sie sind die Erste, der mein Herz Sie darbringt. Ohne Sie wäre ich, wenn auch nicht glücklich, so doch ruhig. Ich sah Sie, und von der Stunde floh die Ruhe von mir und schwankt mein Geschick. Und doch wundern Sie sich über meine Traurigkeit und fragen nach der Ursache? Ja, manchmal glaube ich, dass Sie sich darüber betrüben. Ach, sagen Sie ein Wort, und meine Seligkeit wird Ihr Werk sein. Aber bevor Sie es aussprechen, bedenken Sie, dass ein Wort mich unglücklich machen kann. Sie halten mein Schicksal. Durch Sie werde ich auf ewig glücklich oder ewig unglücklich sein. Und in welch liebere Hände könnte ich diese große Entscheidung legen? Ich schließe den Brief, wie ich ihn angefangen habe. Ich bat um Nachsicht und dass Sie mich anhören möchten. Ich wage noch mehr. Ich bitte Sie, mir zu antworten. Wenn Sie das nicht tun, so nehme ich an, dass Sie sich beleidigt fühlen. Mein Herz aber bürgt mir dafür, dass meine Achtung meiner Liebe gleichkommt. Peter Frankenfeld, Baumann hat angerufen.
»Guten Morgen, Herr Fürbringer«, sagte Fräulein Kühn, als sie die Verbindungstür zum Sekretariat öffnete.
»Moin!« Fürbringer sah die kleine Kühn etwas ungehalten an. »Machen Sie mal die Fenster zu, alle beide!«
Fräulein Kühn schloss und verriegelte die Fenster mit der Geschäftigkeit einer Frühaufsteherin, die schon seit 7.30 Uhr im Büro gesessen hatte. »Herr Baumann hat angerufen«, sagte sie.
»Baumann? Wer ist Baumann?«
»Herr Baumann von der Firma Scherzer. Sie möchten ihn anrufen, es wäre dringend.«
»So, so. Aha. Na, dann verbinden Sie mich mal mit der Firma Scherzer.«
Das Telefon tat sein erstes Klingelzeichen an diesem Morgen. Fürbringer nahm den Hörer ab.
»Fürbringer?«
»Scherzer.«
»Mit wem spreche ich?«
»Hier ist die Firma Scherzer.«
»Wer spricht denn dort?«
»Die Buchhaltung, Frau Binder.«
»Ach so, Frau Binder, ich wollte Ihren Herrn Baumann sprechen.«
»Herr Baumann? Der war gerade in der Versandabteilung. Ich verbinde Sie.«
Herr Fürbringer wartet ergeben 20 Sekunden. »Versandabteilung? Herrn Baumann. Einen Moment bitte.«
Herr Fürbringer, Hauptmann AD, trommelt leicht irritiert mit den Fingerspitzen auf die Schreibtischplatte. Gelegentlich beantwortet er undefinierbare Geräusche aus der Hörermuschel mit einem halblauten »Hallo?« Nach 20 Minuten nimmt dieselbe Stimme aus der Versandabteilung die Unterhaltung auf.
»Hallo? Wer ist dort? Hier ist Fürbringer.«
»Ja, wen wollten Sie sprechen?«
»Herrn Baumann.« »Frau Bauer? Herrn Baumann!
Herr Baumann ist nicht hier. Da müssen Sie das Büro verlangen. Ich lege Sie um. Zur Zentrale.« »Zentrale? Fräulein, bitte geben Sie mir Herrn Baumann. Ich verbinde.«
»Hallo? Hallo? Hören Sie noch, auf der Leitung wird gerade gesprochen. Ich gebe Ihnen inzwischen das Vorzimmer von Herrn Baumann.
Ich bitte darum.
Herr Fürbringer wippt nervös mit dem rechten Fuß und pfeift irgendeine Tonfolge im Rhythmus dazu. Sein Interesse an diesem Gespräch macht einem Gefühl ansteigender Wut Platz. Seine Meditationen über die Unzulänglichkeit des Telefons werden von einer frischen Stimme unterbrochen.
Hallo, wer ist dort bitte?
Hier ist Fürbringer. Fräulein, ich wollte Herrn Baumann sprechen.
In welcher Angelegenheit bitte?
Fürbringer wird ungehalten.
Fräulein, hier ist die Firma Weigel und Co. Mein Name ist Fürbringer und ich möchte Herrn Baumann persönlich sprechen. Haben Sie mich verstanden?
Ach, Herr Fürbringer selbst, verzeihen Sie bitte.
Schon gut, schon gut.
Einen Augenblick bitte.
Bitte.
Verzeihung, von welcher Firma bitte?
Hier hält es den Hauptmann AD nicht mehr. Er wird handfest. Vernehmlich und akzentuiert brüllt er ins Telefon:
Von der Firma Weigel und Co.
Gespannt wartet er die Wirkung dieses Ausbruchs ab, aber nichts geschieht. Nichts. Nach weiteren 10 Sekunden zirpt eine hauchdünne Stimme durch die Leitung:
Hier ist die Zentrale. Sprechen Sie noch?
Fürbringer stöhnt auf, erbebt und neigt sich langsam wie ein Baum, der angeschlagen wurde, auf die Schreibtischplatte.
Ich möchte Herrn Baumann sprechen. Bitte!
Ich verbinde. Die Leitung ist jetzt frei.
Baumann, wer ist dort bitte?
Über Fürbringers kantiges Gesicht gleitet ein Lächeln.
Hier ist Fürbringer, Herr Baumann.
Sie hatten heute früh bei uns angerufen, wie mir meine Sekretärin sagte, und ich,
Verzeihung, unterbricht Baumann liebenswürdig, das war sicher mein Bruder. Er ist leider vor 20 Minuten aus dem Haus gegangen und,
Hallo?
Herr Baumann hört nichts mehr, bekommt keine Antwort, alles ist still in der Leitung, also legt auch er den Hörer auf. Der Prokurist Fürbringer stemmt sich mit einem Ruck aus seinem Schreibtischsessel, schreitet zur Tür, hinter der das dünne Fräulein Kühn über die Maschine gebeugt sitzt, holt tief Luft für den Vortrag, den er jetzt halten wird.
»Fräulein Kühn«, beginnt er
und hält inne, denn Fräulein Kühn sieht ihn gewinnend an und weist auf den Stuhl.
»Da ist Herr Baumann, er wartet schon seit 20 Minuten auf Sie.«
Loriot. Aufbruch. Das Ehepaar sitzt festlich gekleidet im Wohnzimmer. Er liest, sie lackiert sich die Fingernägel. Liebling, wann müssen wir in der Philharmonie sein?
Um 8.
Wenn wir nicht hetzen wollen, müssen wir jetzt das Haus verlassen.
Ich bin fertig.
Dann können wir ja gehen.
Ja.
Warum kommst du denn nicht?
Weil du da noch liest.
Ich lese hier nur, weil du deine Fingernägel lackierst.
Solange du da noch liest, kann ich mir wohl meine Fingernägel lackieren.
Solange du deine Fingernägel lackierst, kann ich wohl noch lesen.
Wie spät ist es denn?
7:30.
In einer halben Stunde fängt das Konzert an.
Ja.
Aber du möchtest eben lieber noch lesen.
Ich möchte eben nicht lieber noch lesen.
Du weißt ja auch nicht, was du willst.
Karl-Heinz?
Ja.
Ich wollte nur sagen, an mir liegt es nicht.
Also, dann gehen wir und zwar sofort.
Möchtest du, dass deine Frau heute Abend einigermaßen hübsch aussieht?
Ja.
Dann hetz mich nicht!
Moment.
Ich habe gesagt, dass wir jetzt das Hotel verlassen müssen, wenn wir nicht hetzen wollen. Und da hast du gesagt, dass du fertig wärst. Und da habe ich gefragt, warum wir nicht gehen. Und dann hast du gesagt, dass du nur wartest, bis ich aufstehe. Und da habe ich gesagt, dass ich so lange sitzen bleibe, bis du fertig bist. Ich hetze dich also eben nicht.
Warum bist du denn so gereizt?
Gereizt? Ich bin nur immer wieder überrascht von der Tatsache, dass Frauen den Sinn für einfache, klare Zusammenhänge offensichtlich verloren haben.
Aha.
Sie wissen eigentlich nie, worum es geht.
Jetzt geht es zum Beispiel darum, dass wir pünktlich ins Konzert kommen.
Nein, darum geht es eben nicht.
Es geht um die Frage, warum Frauen am Kern einer Sache grundsätzlich vorbeidiskutieren.
Männer und Frauen passen einfach nicht zusammen.